Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ist früh am Morgen am 7. Dezember 2022, als die Polizei in 11 Bundesländern zuschlägt. Rund 3000 Beamtinnen und Beamte sind im Einsatz, sie nehmen 25 Menschen fest und beginnen mit groß angelegten Durchsuchungen. Schnell wird klar, der Fall, der sich da abspielt, das ist alles andere als Alltagsgeschäft. Es geht um ein Netzwerk von sogenannten Reichsbürgern. Dieses Netzwerk will, so der Vorwurf, die staatliche Ordnung in Deutschland zerstören und durch eine neue Staatsform ersetzen. Es geht auch darum, den Bundestag zu stürmen, darum, Säuberungsaktionen unter hochrangigen Politikerinnen und Politikern durchzuführen und es geht um einen angeblichen Geheimbund aus verschiedenen Staaten, die sogenannte Allianz, die in Deutschland zumindest vorläufig die Macht übernehmen soll. Das, was ich hier erzähle, ist keine Fantasiegeschichte, keine Geschichte aus der fernen Vergangenheit und es ist auch kein dystopischer Roman. Die Bundesanwaltschaft wirft das alles den Angeklagten im sogenannten Reuß-Komplex vor, dem größten Terrorverfahren in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gleich 3 Prozesse mit insgesamt 25 Angeklagten finden seit dem Frühjahr 2024 statt, in Stuttgart, Frankfurt und München. Über den Prozess in Stuttgart, genauer in Stuttgart-Stammheim, wollen wir in dieser Folge von Akte Südwest sprechen. Und ich verrate, denke ich, nicht zu viel, wenn ich sage, wir sprechen in dieser Folge über absurde Weltbilder, aber auch darüber, dass das alles kein Witz ist. Im Gegenteil, es ist ziemlich ernst. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Reporter in der Nachrichtenredaktion der Südwestpresse und zu Gast ist heute wieder mal meine Podcast-Kollegin Tanja Wolter, die sich seit vielen, vielen Monaten mit diesem kuriosen Komplex rund um die Gruppe Reuß beschäftigt. Hallo Tanja.
Ja, hallo Moritz, ich freue mich sehr, dass wir hier mal wieder zusammensitzen.
Ich mich auch. In Stuttgart stehen ja 9 von den 25 Angeklagten vor Gericht und du hast vom ersten Tag an immer wieder einzelne Verhandlungstage begleitet. Das heißt, du konntest dir in den vergangenen 1,5 Jahren, so lange geht es alles ja schon, einen guten Überblick verschaffen. Bevor wir jetzt aber in die Details gehen, würde mich interessieren, wie muss man sich denn so einen großen Terrorprozess vorstellen?
Ja, wir befinden uns im Oberlandesgericht Stuttgart und da in einem sehr neuen Hochsicherheitsgerichtsgebäude. Das wurde eigens für solche großen Staatsschutzverfahren gebaut in Stammheim, einem Vorort von Stuttgart. Das liegt direkt neben der dortigen Justizvollzugsanstalt, was natürlich sehr praktisch ist, weil die Angeklagten, die in Untersuchungshaft sitzen, die können dann ohne große Fahrten dazwischen direkt in den Gerichtssaal gebracht werden. Und dieser Neubau hat den berühmten alten Gerichtssaal aus den 70er Jahren ersetzt. Den kennen vielleicht viele von irgendwelchen Fotos, der damals für die RAF-Prozesse gebaut wurde. Es gibt da viele Sicherheitsschleusen mit Körperscannern, ähnlich so ein bisschen wie an einem Flughafen. Es gibt kleine Durchsuchungsräume, wo wirklich jeder, der dort hinein will, durchsucht wird, wo man auch seine Schuhe ausziehen muss. Und wenn man das alles durchlaufen hat, muss man dann auch noch alles einschließen lassen. Man darf so gut wie nichts in den Saal mit reinnehmen. Man kommt dann in ein karges Foyer und von dem aus geht es dann direkt in diesen großen Sitzungssaal.
Und dieser Saal, der sieht dann aus wie ein ganz normaler Gerichtssaal?
Nicht ganz. Also erstens ist er sehr, sehr groß und es gibt da auch keine Fenster. Man hat zwar Tageslicht, aber das kommt oben über die Decke rein. Und die eigentliche Besonderheit ist aber, dass die Angeklagten von allen anderen Prozessbeteiligten getrennt sind. Sie sitzen nämlich hinter einer Panzerglaswand. Das ist so eine riesen Glasscheibe, die zieht sich da einmal quer durch den Saal. Und es ist aber ja wichtig in solchen Prozessen, dass sich Angeklagte mit ihren Verteidigern auch während der Verhandlung besprechen können. Und deswegen gibt es da eine sehr moderne Kommunikationsanlage mit Mikrofonen, Kopfhörern, kleinen Lautsprechern an jedem Platz, um das halt zu ermöglichen. Und die 9 Angeklagten, die sitzen also in Reih und Glied direkt hinter dieser Panzerglasscheibe. Jeder hat da so sein eigenes Tischchen. Jeder wird auch bewacht von einem eigens ihm zugeordneten, ziemlich scharf bewaffneten Justizbeamten. Und auf der anderen Seite, da sitzen dann die ganzen Verteidiger, oft sind es so um die 20, dann immer noch 2 Vertreter der Anklage von der Generalbundesanwaltschaft und natürlich das Gericht selbst, das ist ein 5-köpfiger Strafsenat. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Zuschauerraum, Da gibt es eine weitere Glaswand, die also diesen Bereich vom Rest des Saales trennt. Und da können dann doch fast 100 Besucherinnen und Besucher Platz nehmen. Das heißt, also wenn der Saal komplett voll ist, kommen da schon an die 150 Menschen zusammen. Und das ist eine Dimension, die kennt man von normalen Gerichtsprozessen, die so an Landgerichten stattfinden, nicht.
Was ich jetzt aus den Landgerichten, an denen ich bisher war, auch nicht unbedingt kenne, ist so eine Panzerwand, hinter der dann Angeklagte sitzen. Ich kenne das eher dann auch aus Filmen, dass es da so Gitter- oder Panzerscheiben gibt. Was hast du dir denn gedacht, als du da zum ersten Mal reingekommen bist und dann diese Angeklagten zum ersten Mal dort gesehen hast?
Ja, das war richtig spannend damals, denn am allerersten Prozesstag, das war am 29. April 2024, da war einerseits mächtig was los, also ein riesiger Medienauftrieb, denn dieser Stuttgarter Prozess, das war der Startschuss für das gesamte Verfahren insgesamt. Die anderen beiden Prozesse, die ja in Frankfurt und München stattfinden, die haben erst einige Wochen später, einer glaubt sogar erst Monate später begonnen. Und dann hat ja auch dieser ganze Fall wahnsinnigen Wirbel in Deutschland verursacht durch diese Razzien. Du hast es ja eben erzählt schon, diese ganzen Festnahmen, die schweren Vorwürfe auch in ihrer gesamten Bandbreite und aber auch die Absurdität, die dahinter steckt. Das ist ja alles ziemlich bizarr und fast alles basiert auf irgendwelchen Verschwörungstheorien. Also das sind so die zwei Sachen. Und an diesem Tag konnte man nun endlich zum allerersten Mal einen Teil derjenigen, die laut Anklagevorwurf diesen Umsturz geplant haben soll, live und wahrhaftig sehen. Das lief dann auch eher ein bisschen martialisch ab, denn jeder war natürlich mit Handschellen gefesselt, jeder wurde von seinem eigenen Aufpasser an seinen Platz gebracht, alle waren ein bisschen nervös und angespannt und haben ernst geschaut erstmal. Aber wer da den Typus eiskalte Schwerverbrecher erwartet hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Also man hat den Leuten irgendwie nicht angesehen, dass sie angeblich für ihre Ziele auch über Leichen gehen würden. Da spazierten einfach 9 ganz normale Männer rein, sahen ziemlich normal aus, teilweise schon fast ein bisschen harmlos. Einer, der kam da so in so einem schicken blauen Sakko rein. Ein anderer hat sehr freundlich lächelnd ins Publikum reingeschaut. Ein anderer hat gewunken, weil er wohl jemanden erkannt hat im Zuschauersaal. Und der Einzige, der auf mich so ein bisschen eher einen finsteren Eindruck gemacht hat, ist ein Mann aus Reutlingen, heißt Markus L., tätowiert an den Armen, Kleidungsstil eher so Military-Look, alles in Khaki immer, ziemlich düster dreinblickend. Und der spielt in der ganzen Geschichte aber auch eine besondere Rolle. Denn ihm, dem wird nicht nur Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie allen anderen auch, sondern zusätzlich noch versuchter Mord. Dazu dann aber später noch mehr.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Bisher wissen wir, dass diese mutmaßliche Terrorgruppe einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Und wenn dieser Vorwurf stimmt, würde das ja heißen, dass die Gruppe unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen und auch die Regierung stürzen wollte. Was wird den Angeklagten denn konkret vorgeworfen? Was haben sie ganz praktisch unternommen, um dieses Ziel umzusetzen?
Also die 9 Angeklagten in Stuttgart, die sollen in dieser Verschwörung den militärischen Arm gebildet haben. So nennt es zumindest die Bundesanwaltschaft. Das heißt, ihr Job war es, so die Anklage, das muss man wirklich immer wieder dazu sagen, weil viele der Angeklagten ja schweigen oder zumindest so tun, als hätten sie das alles überhaupt nicht ernst gemeint. Also dieser Job war es, demnach die Machtübernahme mit Waffengewalt durchzusetzen. Und dazu sollten sie in ganz Deutschland, jeweils auf regionaler Ebene, sogenannte Heimatschutzkompanien gründen. Das sind militärische Verbände, die dann vor Ort einerseits den Umsturz verwirklichen sollten, aber auch dann das neue System installieren sollten.
Für so einen militärischen oder paramilitärischen Verband braucht man ja wirklich Soldaten und man braucht Waffen. Wie weit wurde denn dieses Ziel tatsächlich umgesetzt oder daran gearbeitet, beides zu bekommen?
Klar, für diese Kompanien mussten natürlich erstmal Mitglieder gewonnen werden. Und dafür gab es nachweislich auch mehrere Rekrutierungsveranstaltungen. Und ein Ziel war es dabei unter anderem auch ehemalige Bundeswehrsoldaten und Polizisten anzuheuern, weil die natürlich wichtiges Know-how mitbringen, um so eine Sache durchzuführen. Und interessant ist es, da zu wissen, dass auch zwei der Angeklagten selbst aus diesen Berufsfeldern kommen. Einer davon kommt aus dem Landkreis Tübingen, heißt Andreas M. Und der war bis zu seiner Festnahme beim Kommando Spezialkräfte in Calw tätig. Wir kennen das ja, das berühmte KSK, das ist die militärische Spezialeinheit in Deutschland schlechthin, also die in ganz schwierigen Fällen eingesetzt wird. Andreas M. war dort aber nicht als Elitesoldat eingesetzt, sondern er war im Logistikbereich tätig, aber natürlich damit dennoch nah dran an den ganzen Abläufen in diesem KSK. Die Anklage wirft ihm vor, dass er beim Aufbau dieser Heimatschutzkompanien eine zentrale Rolle gespielt haben soll. Er sollte zum Beispiel auch Bundeswehrkasernen auskundschaften, wofür er natürlich über das KSK auch Möglichkeiten gehabt hätte. Und dann gibt es noch Steffen W., ein weiterer Angeklagter, der kommt aus Horb am Neckar und der war früher mal Kommandosoldat dieses KSK und ist auch in Horb übrigens kein Unbekannter, weil er hat dort die Horber Ritterspiele früher mit organisiert. Das ist so eine sehr bekannte, traditionsreiche Veranstaltung dort. Und innerhalb der Heimatschutzkompanien soll er für das Gebiet Freudenstadt verantwortlich gewesen sein. Und in seinem Haus gab es laut Anklage auch solch eine Rekrutierungsveranstaltung, ein Treffen also. Alles in allem muss man aber sagen, selbst wenn das alles so stimmt, dass das Ganze noch ziemlich am Anfang war. Es gab wohl eine Heimatschutzkompanie, Nummer 221, die war für das Gebiet Tübingen-Freudenstadt zuständig. Aber bundesweit hatte diese Gruppe wohl das Ziel, insgesamt 268 solcher Kompanien aufzubauen. Hier wieder der Einwurf, dass das einfach die Anklage so sagt. Diese 268 Heimatschutzkompanien sollten natürlich auch alle samt bewaffnet werden. Da war man noch meilenweit davon entfernt.
Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle alles nochmal etwas aufdröseln, weil vermutlich geht es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich wie mir. Solche Umsturzfantasien, vielleicht sagt man in dem Fall auch besser Umsturzziele, sind für mich etwas, da liest man drüber in den Nachrichten und normalerweise geht es dann um andere weit entfernte Länder, es geht um Korruption, um Putschversuche und solche Dinge. Und mir ploppen da einfach gleich mehrere Fragen im Kopf auf. Welche Grundidee steckt hinter dieser Verschwörung gegen die Demokratie? Warum will da jemand den Rechtsstaat abschaffen? Und vielleicht fangen wir damit an, was ist eigentlich der Reuß-Komplex? Ich weiß, da gibt es diesen Mann, Prinz Reuß, und da geht es ja schon weiter. Ein Prinz arbeitet also auch noch an diesem ganzen Umsturzversuch mit.
Ja, ich greife jetzt erstmal deine letzte Frage auf. Und zwar geht es da um eine recht illustre Persönlichkeit namens Heinrich der 8. Prinz Reuß. Wobei man dazu sagen muss, Prinzen gibt es in Deutschland nicht mehr. Die Monarchie wurde längst abgeschafft. Also dieser Prinz, das ist nur ein Bestandteil einfach des Namens. Dieser Mann soll die zentrale Figur in dieser Gruppe gewesen sein. Er gehört zu den Angeklagten in Frankfurt. Und das ist ein Immobilienunternehmer. Er hat adeligen Hintergrund, stammt aus dem Haus Reuß. Das ist ein recht altes Adelsgeschlecht, das früher mal im Vogtland geherrscht hat. Das ist so ein Gebiet irgendwo zwischen Bayern, Thüringen und Sachsen da angesiedelt. Und die Ermittler, die gehen davon aus, dass er die Fäden gezogen hat. Und er sollte auch nach dem Putsch übergangsweise das Staatsoberhaupt werden und dann Verhandlungen mit dieser sogenannten Allianz einführen. Die haben wir ja eingangs schon mal erwähnt.
Ja.
Was bedeutet Allianz? Das ist ein Begriff, der in dieser Vorstellung für die alliierten Siegermächte von 1945 steht, also unter anderem die USA und Russland. Denn die sind in dieser Gedankenwelt von dieser Gruppierung die einzige legitime Macht. Da steckt dann die Verschwörungstheorie dahinter, dass die Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiert, also alles fake ist, dass das Grundgesetz keine Gültigkeit hat, dass auch unser ganzer Rechtsstaat überhaupt keine Gültigkeit hat. Ja, die sagen, das Deutsche Reich wurde nie aufgelöst, sondern besteht weiter. Daher kommt natürlich auch der Name Reichsbürger. Zu dieser Theorie gehört auch, dass unsere Bundesrepublik in Wahrheit von bösen Mächten in der Unterwelt regiert wird.
Da sind wir jetzt mittendrin in diesem Kosmos von Reichsbürgern, Selbstverwaltern und Verschwörungsmythen aller Art. Solche kruden Glaubenssätze oder Weltvorstellungen, die sind ja nicht neu und die werden weltweit über soziale Medien und Chatgruppen verbreitet. Mich erinnert es jetzt alles an die Corona-Pandemie, wo Menschen dann plötzlich behauptet haben, dass Bill Gates hinter dem Virus steckt und dass man bei der Impfung einen Mikrochip eingepflanzt bekommt. Da muss ich sagen, also ich merke jetzt immer noch nichts, obwohl ich inzwischen mehrere solcher Chips in mir haben müsste. Sorry für den schlechten Witz. Aber jedenfalls ging es auch damals um diesen Mythos, dass im Hintergrund eine böse Macht oder auch böse elitäre Macht arbeitet, die alles lenkt. Jetzt kann man sagen, es gibt viele solcher Vorstellungen, zum Beispiel auch die Behauptung, dass die Erde flach ist oder dass Elvis noch lebt. Und da kann man vielleicht einfach sagen, das sind Spinnereien. Aber wo ist die Grenze zwischen Spinnereien und gefährlichen Gedanken?
Also ich kann da jetzt nur sagen, ich bin auch geimpft, fühle mich aber überhaupt nicht fremdgesteuert, das auch nur am Rande. Dass es aber bei unseren Angeklagten um mehr ging als jetzt harmlose Spinnerei, kann man, glaube ich, auch ohne ein Urteil des Gerichts voraussetzen. Das wurde ja nicht nur in irgendwelchen Chats über irgendwie einen Umsturz, ein Ende der Bundesrepublik herumfantasiert oder irgendwie gewitzelt. Das wollen zwar einige der Beschuldigten hinterher jetzt mit ihren Aussagen Glauben machen, aber es gab ja geheime Treffen und konkrete Vorbereitungen. Es gab Sitzungen des sogenannten Rats, der so als Führungsgremium mit Reuß an der Spitze agiert haben soll. Es gab sogar eine Verschwiegenheitserklärung, die von Mitgliedern der Gruppe unterzeichnet wurde. Darin wurde für den Fall des Geheimnisverrats sogar die Todesstrafe angedroht. Das muss man sich mal vorstellen. Also man ist da sehr konspirativ vorgegangen und man kann sich wirklich schlecht vorstellen, dass erwachsene Männer im mittleren Alter, teilweise sogar noch älter, so etwas einfach aus Jux und Dollerei machen. Oder dass sie in den Telegram-Gruppen, über die sie kommuniziert haben, dass es für sie einfach nur irgendwelche Märchenforen sind, die der Unterhaltung gedient haben. Was man dazu noch sagen muss, die Ermittler, die waren dieser Gruppe ja schon viele, viele Monate auf den Fersen. Die haben alles beobachtet, die haben alles abgehört. Auch das spricht natürlich gegen diese Variante, ach, alles nur Spaß gewesen.
Das heißt, diese Männer, die da jetzt angeklagt sind, ich sage es nochmal wohlgemerkt angeklagt, also sie sind bisher nicht verurteilt, aber es zeichnet sich bei ihnen schon ab, dass die wahrscheinlich nicht alle, wenn man es vorsichtig ausdrückt, einfach nur harmlose Spinner sind. Wie sieht es denn insgesamt in dieser Szene aus?
Also wenn wir das jetzt mal losgelöst von den Angeklagten betrachten, da gibt es beide Seiten. Es gibt tatsächlich diese harmlosen Spinner, das sind nicht wenige. Es gibt natürlich aber auch militante Anhänger solcher Theorien. Und ich war jetzt erst vor kurzem wieder in dem Prozess. Da war ein Experte des Landeskriminalamts geladen und er hat dort ein Gutachten vorgestellt über die Reichsbürgerszene und generell auch über diese ganzen Verschwörungsideologien. Und der hat es als sehr gemischtes Feld dargestellt, denn es gibt sehr viele Menschen, die glauben an solche Mythen von der bösen Verschwörung, von irgendwelchen geheimen Eliten, die im Dunkeln agieren und einem natürlich auch schaden wollen. Das ist die Grunderzählung, die sich ja fast durch alle Verschwörungstheorien durchzieht. Aber der große Teil von denen, die daran glauben, der tritt nie strafrechtlich in Erscheinung. Und der Gutachter sagt auch, dass die meisten dieser Theorien, so absurd wie wir sie finden mögen, als Teil der Meinungsfreiheit erstmal so hingenommen werden müssen, sofern dem keine Taten folgen.
Jetzt gibt es aber genau diese Fälle, wo es zu Taten kommt. Gerade bei Reichsbürgern kennt man ja genügend Fälle, in denen es nicht bei Worten und kruden Behauptungen geblieben ist, sondern wirklich zur Gewalt gekommen ist. In Baden-Württemberg gab es zum Beispiel den Fall Ingo K., der sich im Jahr 2022 in Boxberg, das ist im Main-Tauber-Kreis, bei einer anstehenden Durchsuchungsaktion einfach einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert hat. Sind die Reichsbürger dann die Szene, die wirklich militant unterwegs ist?
Also mir fällt da sogar noch ein weiterer Fall aus Baden-Württemberg ein. Und zwar war das ein Reichsbürger, der im Kreis Lörrach bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle einen Polizisten umgefahren hat. Und der ist auch wirklich sehr, sehr schwer verletzt worden, dieser Polizist, und wohl für den Rest seines Lebens dienstunfähig. Das Problem bei den Reichsbürgern ist, also die lehnen ja den Staat als Institution ab, und allein das birgt natürlich ein gewisses Eskalationsrisiko. Wenn die zum Beispiel in eine Polizeikontrolle geraten oder wenn es zu einer Pfändung kommt, weil die zahlen ja auch keine Steuern oder versuchen es zumindest zu vermeiden. Wenn es eine Durchsuchungsaktion in ihrer Wohnung gibt, zum Beispiel wegen Waffen. Und die akzeptieren staatliches Handeln ja generell nicht. Das sind Leute, die haben ihren Personalausweis vernichtet, die haben den durch einen sogenannten Reichsausweis ersetzt. Die verweigern auch Abgaben an den Staat, die zahlen ihre Knöllchen nicht, die lassen auch den Schornsteinfeger nicht rein, alles solche Dinge. Und der Gutachter erklärt, dass es derzeit immerhin rund 26.000 Reichsbürger in Deutschland gibt, aber auch, dass nur 2.600 als gewaltbereit eingestuft werden. Das ist ein Anteil von 10%, finde ich jetzt erstmal gar nicht so viel beim ersten Eindruck. Nur, wie gesagt, Reichsbürger, wenn es da irgendwie Konflikte gibt, dann knallt es halt richtig. Denn erstens haben die meisten auch Waffen, oft sogar legal, manchmal auch illegal. Und wenn sie gewalttätig werden, dann sind es, dann richtet sich diese Gewalt nicht gegen Sachen. Also die laufen jetzt nicht rum und verüben Brandanschläge auf staatliche Gebäude, sondern es geht immer gegen Personen, meistens Vertreterinnen und Vertreter des Staats. Und dann kommt noch hinzu, dass es Überschneidungen zum Rechtsextremismus gibt. Dieser Gutachter hat gesagt, dass rund 5% der Reichsbürger Mitglied in beiden Szenen sind. Und die sind dann auch oft doppelt militant in ihren ganzen Ansichten.
Ich selbst habe da vor 2 Jahren mal eine Datenanalyse gemacht. Damals gab es in 10 Landkreisen in Baden-Württemberg Rechtsextreme, die legal eine Waffe besitzen durften. Und das Interessante ist, die Waffenbehörden, die dürfen solchen Menschen auch nicht einfach so die Waffen abnehmen, sondern sie müssen konkreter begründen, warum eine Person nicht mehr als zuverlässig gilt. Und das ist alles nicht so einfach. Aber wenn wir jetzt zu unserem Fall zurückkommen, wir wissen aus der Anklage, dass bei den Angeklagten neben der Reichsbürgergeschichte auch die QAnon-Ideologie eine größere Rolle gespielt hat. QAnon kennen inzwischen wahrscheinlich alle, das ist die Bewegung aus den USA, die Verschwörungslegenden verbreitet, die, ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll, einfach völlig abgedreht sind.
Da hast du recht, QAnon. Ich finde es wirklich auch richtig krass, aber es ist auch sehr, sehr gefährlich, weil sich diese Theorie in den USA inzwischen massiv in der breiten Bevölkerung festgesetzt hat und natürlich auch über Donald Trump immer wieder mitverbreitet wird. Über den Weg des Netzes ist es natürlich auch längst alles in Europa und in Deutschland angekommen. Angefangen hat diese Theorie mit einer Verschwörungstheorie über Hillary Clinton. Die wurde 2017 auf einer Homepage in den USA gepostet. Und da wurde behauptet, dass die Demokratin einem globalen, satanistischen und pädophilen Netzwerk angehört, dass da Kinder entführt werden und im Untergrund missbraucht werden und auch zu Tode gequält werden, um dann aus ihrem Blut ein Lebenselixier herzustellen und irgendwelche Heilmittel, mit denen man Krebs heilen kann und so weiter. Und diese Geheimelite, die wird als Deep State bezeichnet und die soll die Fäden der Macht in der Hand halten und alles unter Kontrolle haben. Und man könnte natürlich meinen, das ist so dermaßen krude, dass man sowas doch eigentlich nicht glauben kann. Aber dieses Narrativ von den bedrohten Kindern, immer wenn es um Kinder geht, herrscht natürlich sehr schnell auch Alarmismus, hat ungemein verfangen. Und diese Theorie hat sich extrem schnell weiter verbreitet, auch hierzulande, insbesondere während der Corona-Pandemie. Und sie ist dann auch bei unseren Angeklagten angekommen. Was man noch zu QAnon sagen kann, in den USA gilt es in Sicherheitskreisen durchaus als terroristische Bedrohung, auch als rechtsextremistisch. Aber Donald Trump ist in den Augen der Bewegung der Heilsbringer. Das muss man sich vorstellen. Der US-Präsident ist der Heilsbringer dieser Bewegung. Er soll diesem Deep State an den Kragen gehen, ihn vernichten. Und abgerechnet wird im QAnon-Glauben an einem Tag X. Dann kommt es zu einer Art Apokalypse und bei der werden diese dunklen Mächte dann hinweggefegt und beseitigt. Da gibt es Tribunale, auch Hinrichtungen. Auf diesen Tag X wartete, so der Vorwurf der Anklage, auch unsere Gruppierung, um dann den Umsturz in Deutschland einzuleiten. Und man selbst sieht sich da als Kämpfer für das Gute, die Welt vom vermeintlich Bösen befreien wollen.
Jetzt geht es vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern wie mir, man hört es und denkt sich einfach nur, was ist das für ein absurder Unfug, aber auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich, wie du gesagt hast. Und was sind das für Menschen, wie kommen die dazu, solche Sachen zu glauben? Wie macht sich das denn im Gerichtssaal in Stuttgart bemerkbar? Also haben sich da einzelne Angeklagte dazu geäußert, warum sie solchen Vorstellungen folgen und wie sich das alles auf ihr Leben auswirkt?
Viele der Angeklagten, die schweigen ja, aber es gibt drei Angeklagte, die haben ziemlich ausführliche Aussagen da im Gericht gemacht. Und ich picke da jetzt mal einen raus, das ist Wolfram S. Dem wirft die Bundesanwaltschaft vor, für den Aufbau der IT-Struktur dieser Terrorgruppe verantwortlich gewesen zu sein. Er sollte für verschlüsselte Laptops sorgen, eine abhörsichere Kommunikation aufbauen, alles, was man halt braucht, um selbst im Geheimen zu agieren. Und ja, ich war da bei seiner Aussage dabei. Das war wirklich, er hat da den ganzen Tag regelrecht geplaudert, als wäre er froh, dass er mal sein ganzes Leben darlegen kann, dass er auch mal sein ganzes Leid klagen kann. Zusammengefasst kann man sagen, das war ein ganz normaler Angestellter aus Ettlingen, ein Diplom-Ingenieur, hat zuletzt im Bereich Elektrotechnik gearbeitet. Ja, ein friedliebender Mensch, man kann sogar sagen Pazifist, er hat den Wehrdienst verweigert gehabt, hat Zivildienst gemacht, er hat gerne fotografiert, sich in der Natur viel aufgehalten, hatte eine Familie und ein Haus, wobei die Ehe schon ziemlich lang kaputt war und dann auch 2021, da sind wir wieder in der Corona-Pandemie, geschieden wurde und er hat dann angefangen, sich spirituellen Themen zu widmen, hat sogar eine Weiterbildung gemacht, nämlich in Schamanismus, hat sich für Tiefenpsychologie interessiert, sich wohl auch dort selbst einer Therapie unterzogen, für Energiefelder, für Handauflegen, all diese esoterischen Themen. Und hat sich aber auch für Katastrophenvorsorge sehr interessiert. Da sind wir dann eher so im Prepper-Bereich schon. Er hat sich sogar mal ein Angebot für einen Atombunker in seinem eigenen Garten eingeholt. Und er hat es selbst auch vor Gericht so dargelegt, dass er sehr große Angst vor einem Blackout hatte. Er hatte auch große Angst vor digitaler Überwachung, also dass seine ganzen Daten irgendwo genutzt werden. Und er hat sich in seiner Aussage auch selbst als paranoid bezeichnet.
Und über diese Schiene ist er dann bei Verschwörungsmythen und bei ihren Anhängern gelandet?
Er selbst behauptet, dass er gegen den ganzen Datenabfluss etwas tun wollte und dafür ein eigenes soziales Netzwerk gründen wollte. Das hat er Dorfcafé genannt, das war so der Arbeitstitel. Und es gab auch schon eine IT-Gruppe, die er da zusammen mit Bekannten gegründet hatte, die das soziale Netzwerk aufbauen sollten. Darüber hat ihn dann wiederum, also über diese IT-Gruppe, eine Anfrage erreicht über einen Bekannten, der wiederum einen Bekannten das gesagt hatte, dass man Leute für den Zivilschutz suche, um sich auf den Tag X vorzubereiten und da dann im Krisenschutz tätig zu sein. Wir haben ja schon gehört, er hatte Angst vor einem Blackout. Er hat zwar von einem Tag X noch nie etwas vorher gehört gehabt in seinem Leben, so hat er es zumindest ausgesagt, aber er war da auch nicht abgeneigt, hat gesagt, er hat es nicht ausgeschlossen. So, er ist grundsätzlich ein offener Mensch, der sich erstmal alles anhört. Getriggert hat ihn aber dieses Thema Krisenvorsorge, das hat ihn angesprochen und deswegen ist er dann auch zum mehreren Treffen dieser Gruppe gegangen. Da waren dann auch andere Angeklagte mit vor Ort. Und dabei ging es dann um den Aufbau von Heimatschutzkräften. Also wir haben ja schon eben von diesen Heimatschutzkompanien gehört, die aber, so behauptet es zumindest der Angeklagte, Hilfe leisten sollten, wenn denn nach dem Tag X erstmal alles zusammenbricht, also die Energieversorgung, die Wirtschaft, auch das Währungssystem nicht mehr funktioniert. Also er hat es so dargestellt, als würde es darum gehen, den Menschen zu helfen, den Bürgerinnen und Bürgern. Und er hat aber trotzdem auch eingeräumt, dass er gleich am Anfang bei diesem Treffen so eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hat und darin dann tatsächlich auch von dieser Todesstrafe bei Verrat die Rede gewesen ist. Da hat er dann gesagt, ja, das habe ich ironisch aufgefasst und eigentlich nicht ernst genommen. Das hat ihn so ein bisschen an den Film Der Schuh des Manitou erinnert. Also ja, kann man glauben oder auch nicht.
Aber das heißt ja, er hat schon eingeräumt, dass er in der Gruppe eine gewisse Rolle gespielt hat, aber eben, dass es aus seiner Sicht nicht um einen Umsturz ging, sondern, du hast es gesagt, um Katastrophenvorsorge. Wie glaubwürdig findest du diese Aussage?
Tja, das ist jetzt schon eine Gratwanderung, weil wir können ja einer Verurteilung nicht vorgreifen. Man hat natürlich immer einen eigenen Eindruck, aber im Endeffekt entscheidet das Gericht. Und auffällig finde ich aber, dass gleich mehrere Angeklagte genau dieselbe Story erzählen. Dass es also nur um Zivilschutz ging, nicht um irgendwelche militärischen Verbünde, die den Staat stürzen wollten, dass man überhaupt niemanden angreifen wollte oder gar irgendwelche Institutionen stürmen wollte. Es gibt da einen weiteren Angeklagten im Stuttgarter Prozess, der heißt Ralf S., das ist ein Dachdeckermeister aus Horb, der hat dies so ähnlich dargelegt und der hat auch ausgesagt, dass es in der Situation dieses Tag X ja höchstens um Verteidigung gehen sollte, um auch die Bürger zu schützen, nie irgendwie um einen Angriff. Also da kommt so ein bisschen die Story vom Gutmenschen durch bei denjenigen, die aussagen, sagen ja längst nicht alle aus.
Jetzt habe ich vorhin schon kurz die Corona-Pandemie angesprochen und Ralf S., der ist ja in seiner Heimat kein Unbekannter. Er ist dort als Impfgegner und als Querdenker aufgetreten. Deswegen würde mich interessieren, gibt es denn wirklich einen Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie, den Corona-Leugnern und dann dieser mutmaßlichen Terrorgruppe?
Ja, würde ich schon so sagen. Und das gilt vielleicht nicht für alle Angeklagten, aber für einige auf jeden Fall. Ralf S., er hat in Horb Demonstrationen von Corona-Leugnern organisiert. Er hat bei Versammlungsverboten, also den bekannten Lockdowns, zum Gassigehen aufgefordert. Er hat auch einen großen Autokorso gegen die Corona-Politik organisiert. Das alles größtenteils unerlaubt. Es gab dann auch verschiedene Verfahren gegen ihn, Strafbefehle. Und er selbst hat erzählt, dass das alles mit einem Streit angefangen hat, den er mit seiner Ex-Frau hatte. Da ging es um die Frage, ob sein jüngster Sohn gegen Corona geimpft werden soll oder nicht. Er hat dann angefangen, im Internet zu recherchieren, ist dann wohl relativ schnell auf diese ganzen Verschwörungstheorien rund ums Impfen gestoßen, dann auch immer mehr ins Querdenkermilieu abgedriftet und dann zu guter Letzt dann auch noch in die Reichsbürgerideologie. Und er hat selbst gesagt, er wurde immer wirrer und wirrer und wusste wohl auch nicht mehr, was er glauben soll oder nicht, hat sich da so richtig verfangen. Und über diesen Weg ist er dann bei den angeklagten Verschwörern gelandet.
Und er war aber nicht der Einzige, bei dem das so oder so ähnlich gelaufen ist.
Nein, es gibt dann auch noch Markus H., der hat auch ausgesagt und auch er war in der Querdenkerszene unterwegs. Wenn man dann alle drei nimmt, die in Stuttgart ausgesagt haben, haben die eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie in der Corona-Phase allesamt in einer persönlichen Krise steckten, mit Eheproblemen, mit Schulden, es gab Sorgerechtsstreitigkeiten und vieles mehr und vielleicht auch deshalb empfänglich für solche Verschwörungstheorien waren. Ob es nun ums Impfen geht oder Allianz oder einen Tag X, ist dann wahrscheinlich auch egal. Mich erinnert so ein bisschen an Sekten, die ja auch oft an Menschen herantreten, die in einer labilen Phase sind oder generell labil sind. Menschen, die sich in einer Krise befinden und die sich solchen Gedanken dann auch eher öffnen. Alle drei behaupten aber auch, dass ihnen das ganze Gerede in der Gruppe irgendwann zu blöd wurde, dass sie sich auch davon distanziert haben. Fakt ist allerdings, es gab den Austausch untereinander in den Chatgruppen, der ist aufgezeichnet. Es war da durchaus auch immer wieder von militärischen Aktionen die Rede. Es war, wie gesagt, alles sehr, sehr konspirativ abgelaufen. Ja, dass das alles nur witzig gemeint war, hatten wir ja schon mal. Oder dass nur die Rädelsführer, die in Frankfurt angeklagt sind, in irgendwelche Umsturzpläne involviert waren. Das ist, finde ich, sehr weit hergeholt und klingt für mich persönlich nach einer reinen Schutzbehauptung.
Du hast am Anfang erwähnt, dass einem der Angeklagten zusätzlich zum Terrorvorwurf auch ein versuchter Mord angelastet wird. Auch da können wir natürlich einem Urteil nicht vorgreifen, aber wenn man es etwas vorsichtig formuliert, kann man schon sagen, so eine Mordanklage kommt in der Regel nicht aus dem Nichts. Und sie klingt auch deutlich ernster als irgendwie der Vorwurf, dass da jemand naiven Schwurbeleien anhängt oder die verbreitet. Kannst du mehr zu diesem Anklagepunkt sagen?
Da geht es um Markus L. Das ist ein gebürtiger Reutlinger, hat auch bis zuletzt in Reutlingen selbst gelebt und gearbeitet. Er soll in der Gruppe für die Beschaffung von Waffen zuständig gewesen sein. Und auf ihn sind die Ermittler aber erst später im Zuge ihrer ganzen Untersuchungen gekommen. Da waren die anderen schon mehrere Monate lang in U-Haft. Und dann kam es im März 2023 zu einer Wohnungsdurchsuchung bei ihm. Markus L., muss man wissen, er war Schütze, Sportschütze, hatte viele Waffen in seiner Wohnung, sowohl legale als auch illegale. Letztlich hatte man, glaube ich, 25 Kurz- und Langwaffen bei ihm gefunden. Und er hat sie laut Anklage zu diesem Moment auch so aufbewahrt, dass er jederzeit darauf Zugriff haben konnte, weil er musste ja damit rechnen, dass man auch auf ihn stößt bei den Ermittlungen und dass er selbst auch festgenommen wird. Und als das SEK dann in seine Wohnung eindringen wollte für die Razzia, da hat er sofort das Feuer eröffnet und aus nächster Nähe insgesamt 10 Schüsse auf die Beamten abgegeben. Und 2 Polizisten, die wurden dann dabei verletzt, einer sogar sehr schwer. Bei ihm wurde das Ellenbogengelenk von einer Kugel geradezu zerschmettert. Und wenn die Beamten keine Schutzschilde vor sich getragen hätten, da wäre mit Sicherheit noch viel, viel mehr Blut geflossen und man kann auch nicht ausschließen, dass es dann Tote gegeben hätte.
Was weiß man denn noch über Markus L.?
Er selbst gehört zu den Schweigenden, zumindest bis jetzt. Das kann sich ja immer noch ändern im Laufe von so einem Prozess. Aber das Gericht hat sehr viele Zeugen aus seinem Umfeld befragt, darunter seinen Chef und Kollegen. Und dann hat man auch seine ganzen Kontoauszüge ausgewertet, seine Internetkäufe, die er getätigt hat. Klar ist dadurch, es handelt sich definitiv um einen Waffennarr. Er war auch in der Lage, aus einzelnen Waffenteilen oder alten Waffen neue funktionsfähige Schusswaffen selbst zusammenzubauen. Er war sogar im Verein der Büchsenmacher aktiv und auch die Tatwaffe in Reutlingen, die er bei der Polizeiaktion genutzt hat, war so eine Eigenkonstruktion. Ansonsten war er aber eher unauffällig, hatte einen festen Job, war Mitglied in mehreren Vereinen, also vor allem Schützenvereine, aber auch andere. Er hatte ein Faible für amerikanische Autos, das waren vor allem Sportwagen, und er mochte Actionfilme.
Das ist jetzt ganz schön viel Stoff, was wir alles durchgesprochen haben, aber nur ein Teil in dem großen Puzzle mit insgesamt 3 Prozessen. Und jetzt dauert die Gerichtsverhandlung in Stuttgart schon 1,5 Jahre. Ist da irgendwie absehbar, wann es zu einem Ende kommt?
Nein, leider nicht im geringsten. Da muss ich jetzt enttäuschen. Wir werden wohl noch eine zweite Folge machen müssen, wenn dann irgendwann mal ein Urteil gesprochen wird. Und weil das so lange geht, weichen wir auch in diesem Fall von unserer sonstigen Podcast-Regel ab. Wir kümmern uns ja weitgehend sonst um abgeschlossene Verfahren, vielleicht mal um einen Cold Case, der sehr lange her ist und wo die Täter noch nicht gefunden worden sind. Aber allein wegen der Größe und auch wegen der Bedeutung dieses Verfahrens fänden wir es einfach sehr schade, wenn wir jetzt erst 2026 oder 2027 darauf mal näher eingehen und erzählen, was da eigentlich los ist. Und es gibt ja, wie man merkt, auch so schon sehr, sehr viel zu berichten. Ja, wie lange das noch weitergeht, ist schwer zu sagen. Terminiert ist der Prozess jetzt erstmal bis ins Jahr 2026 hinein. Und ich habe neulich mitbekommen, wie eine der Prozessbeteiligten von 1 bis 1,5 weiteren Jahren gesprochen hat. Finde ich jetzt nicht unwahrscheinlich, ist auch in solchen Terrorverfahren nicht unüblich. Die gehen manchmal tatsächlich mehrere Jahre. Und wenn man mitbekommt, wie akribisch dieses Gericht vorgeht, da wird wirklich jedes einzelne Beweisstück und wenn es noch so klein ist, gewürdigt, in all seine Bestandteile auseinandergenommen. Jeder Experte, der dazu etwas sagen kann, wird als Zeuge geladen. Ja, da kann noch sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen.
Angenommen, alle oder einige der Angeklagten werden dann am Ende verurteilt. Was für Strafen könnten denn im Fall eines Schuldspruchs am Ende herauskommen?
Der Hauptvorwurf, der sich ja gegen alle Angeklagten in Stuttgart richtet, ist Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und außerdem wird auch allen die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen, also kennt man unter Hochverrat. Allein auf die Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung, da steht schon eine Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren. Bei Hochverrat gegen den Bund, was ja hier angeklagt wird, ist es ebenfalls 1 bis 10 Jahre. Dann gibt es da auch noch minder schwere Fälle bis 5 Jahre. Bei 2 der Angeklagten, da kommen dann noch Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz dazu, was ebenfalls mit Freiheitsstrafen bestraft wird. Und Markus L., diesem Schützen von Reutlingen, könnte sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes drohen. Geht natürlich auch drunter. Bei versuchten Mord gibt es ja die Möglichkeit der Strafmilderung, aber lebenslänglich ist grundsätzlich auch möglich.
Jetzt ist es ja so, die meisten Angeklagten, die sind bereits seit Ende 2022 in Untersuchungshaft, also seit bald 3 Jahren. Wie lange ist sowas überhaupt möglich? Also grundsätzlich gelten die neuen Männer ja als unschuldig, bis sie rechtskräftig verurteilt sind. Trotzdem verbringen sie schon so lange Zeit im Gefängnis.
Es ist natürlich so, ewig darf so eine Untersuchungshaft nicht dauern. Deswegen wird es auch immer wieder gerichtlich überprüft. Das sind dann die sogenannten Haftprüfungstermine. Da muss dann abgewogen werden, ist das immer noch verhältnismäßig? Und da spielen auch so Fragen wie Fluchtgefahr eine Rolle. Und es gibt in der Strafprozessordnung sogar eine Regel, wonach Untersuchungshaft maximal 6 Monate andauern darf bis zu einer Gerichtsverhandlung oder einem Urteil. Und wie immer gibt es natürlich viele, viele Ausnahmen. Ein Beispiel ist, wenn die Ermittlungen besonders umfangreich sind. Das ist ja in unserem Verfahren definitiv der Fall. Und es können auch andere sogenannte wichtige Gründe, so steht es tatsächlich im Gesetz, ohne dass das weiter erläutert wird, eine längere U-Haft ermöglichen. Wichtige Gründe können zum Beispiel dann auch eine sehr umfangreiche Hauptverhandlung sein. Das haben wir ja hier in diesem Fall auch. Aber einer von unseren neuen Angeklagten befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Nicht, weil er irgendwie als unschuldig gilt, sondern weil er wohl, so deutet alles zumindest bisher hin, eher ein kleineres Licht in der Gruppierung war. Und selbst wenn er einen Schuldspruch kassieren würde, müsste er nicht mit einer allzu hohen Freiheitsstrafe rechnen. Und über ihn haben wir hier heute bereits gesprochen. Es ist dieser Wolfram S., dieser esoterisch angehauchte Ettlinger, der die IT für die Gruppe regeln sollte. Ja, er wurde unter Auflagen aus der U-Haft entlassen, kann jetzt also als einziger ohne Handschellen zu seinem Platz im Gerichtssaal gehen. Und alle anderen befinden sich aber nach wie vor nebenan in der Justizvollzugsanstalt Stammheim in Untersuchungshaft.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage und da geht es um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für das Thema. Am Anfang war ja der Zuhörerbereich im Gericht gut gefüllt, aber wir haben ja selbst auch als Zeitung gemerkt, dass viele unserer Leserinnen und Leser diesem ganzen Fall nicht so durchgehend folgen. Das heißt, nicht jeder Artikel, den du da jetzt dazu schreibst, wird gleich viel gelesen. Obwohl das Thema sehr kurios ist, das Thema sehr ernst ist und ich finde auch ein sehr wichtiges Thema ist. Deswegen würde mich interessieren, was glaubst du denn, was steckt hinter diesem schwankenden Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall?
Aber da kann ich jetzt echt nur spekulieren. Also es ist tatsächlich so, es gibt Prozesstage, da ist man eigentlich fast alleine im Zuschauerraum. Ne? Und da sitzt vielleicht allenfalls noch ein Verwandter von einem der Angeklagten irgendwo und das war's dann. Und das Interesse ebbt bei solchen langen Prozessen immer ab. Ich kenne das auch aus früheren Terrorverfahren. Das ist am Anfang spannend, da hat man die noch nie gesehen und will die sich einfach anschauen. Aber diese Terrorverfahren, die sind im Prinzip sehr langatmig und auch sehr langweilig. Also so, da werden dann halt irgendwie irgendwelche Kleidungsstücke an die Wand geworfen per Beamer und dann schaut man sich die Etiketten an. Also an so einem Prozesstag war ich auch da. Das ist nicht wirklich spannend in dieser Detailversessenheit, mit der die da rangehen und mit der die da auch rangehen müssen, um im Endeffekt zu einem Urteil zu kommen, das dann vielleicht auch Bestand hat. Also das ist so meine Spekulation. Und Reichsbürger, das ist auch so ein Thema, das zieht sich seit sehr, sehr vielen Jahren durch, auch bei uns als Medium. Es gibt immer wieder Prozesse, es gibt immer wieder diese Fälle. Vielleicht haben die Leute es auch so ein klein bisschen über, wobei in dem Fall finde ich es dann wirklich schade, weil das ist ja der krasseste von allen Reichsbürgerfällen, der bislang vor Gericht war in Deutschland.
Und ich finde schon auch, nach dem, was du jetzt heute erzählt hast, dass man lernt, was da alles dahinter steckt, ist schon wirklich spannend, kurios und natürlich auch absurd. Damit sind wir dann, glaube ich, am Ende unserer Folge angekommen. Du hast es schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Folge sein, die wir zu dem Thema machen. Irgendwann wird es ein Urteil geben und danach sehen wir uns dann vermutlich nochmal. Das wird aber sehr wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern, bis es soweit ist.
Ja, ich denke auch. Also mindestens ein Jahr, damit muss man wohl rechnen.
Vielen Dank, Tanja, dass du so viel über diesen Prozess erzählt hast und auch über die Verschwörungsmythen, die dahinter stecken.
Gern geschehen.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.